Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 203. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer, ganz fluffy mit dabei ist der liebe Daniel.
Yay, ich bin fluffy.
Und ja, Vincent ist wieder nicht dabei. Der ist immer noch unterwegs, er sucht immer noch Drohnenteile zusammen. Der Markt scheint gerade sehr, sehr aufgebraucht zu sein, meinte er. Also, das wird vielleicht auch eine ganze Weile dauern, bis er wieder dabei ist. Aber dann kann er uns wahrscheinlich die besten Tipps zum Drohnenbau geben. Oder er verkauft es an Kanada. Wir wissen es noch nicht. Wo wir schon beim Thema sind, lass uns doch gleich mit dem großen Thema anfangen. Dann ist das hinter uns. Die Olympischen Sommerspiele, das Fußballturnier. Und gehen wir doch da gleich auf Kanada. Weil Kanada spielte ja in der anderen Gruppe und schaffte es ja, trotz dessen weiterzukommen. Wer war denn ihr Gegner und wie hatten sie sich geschlagen?
Tatsächlich haben sie an einem schönen Samstagabend gegen Deutschland gespielt. Sehr zum Ärgern des meinerseits, weil zeitgleich oder mehr oder weniger zeitgleich hatte Schalke das Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig. Und davor hatten wir noch ein Testspiel, deswegen konnte ich mehr oder weniger nur so die letzten Minuten anschauen. Wie sich Kanada geschlagen hat, ich sag mal so, diese selbstautomatischen Drohnen, die mittlerweile unterwegs sind, die du im Vorfeld einstellen kannst, was sie beobachten sollen, wie es der Kanada getan hat in der Gruppenphase. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, checkt Folge 2 oder 2 aus. Da gehen wir genauer auf das kanadische Team drauf ein und weshalb die ein paar Probleme hatten.
Den 13. Mann von Kanada.
Korrekt. Wie dem auch sei. Das Problem ist halt, wie gesagt, die haben natürlich auch Deutschland ausgekundschaftet, das ist ja schön und gut. Haben die schon vor 10 Jahren gemacht, wenn die die nächsten 10 Jahre auch noch machen. Aber es gab halt nicht nur Verlängerung, sondern es ging bis ins Elfmeterschießen. Und ich sag mal so, Deutschland hat Elfmeterschießen nicht trainiert. Ich gehe mal davon aus, Kanada hat ein paar Drohnen auf irgendeinen Bolzplatz geschickt, wo müsste dachten, vielleicht wird da Elfmeterschießen trainiert, aber gesehen haben sie natürlich nichts. Und am Ende des Tages ging eine so ein bisschen als Siegerin vom Platz, zumindest im Elfmeterschießen. Anne, sie trägt einen ähnlichen Namen wie du, heißt dich Anne, sondern Ann-Kathrin Berger.
Wird aber auch Anne genannt.
Korrekt, darauf wollte ich hinaus, sie wird auch Anne genannt und spielte bis vor kurzem, wenn sie es nicht sogar noch tut, für die Damen in L.A., wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, für Gotham speziell.
Gotham, FC, sorry, mein Fehler. Hielt 2 Elfmeter, souverän, und den entscheidenden Elfmeter hat sich halt verwandelt. Also, besser kann es für dich nicht laufen, im Elfmeterschießen, oder?
Absolut. Man muss dazu aber auch sagen, ich fand die Elfmeter, die da von Kanada geschossen wurden, echt nicht gut. Also, ich glaube, 2 oder die beiden, die sie gehalten hat, waren sogar direkt auf die Frau. Trotzdem stark gehalten und am Ende das Ding auch noch zu verwandeln. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber das ist erst ihr erster oder zweiter Treffer als Profi. Von daher ist es ja auch mal ganz schön, das für die eigene Vita da noch mitzuhaben. Und aus diesem Grund stand halt fest, dass Deutschland in die nächste Runde einziehen würde. Bereits zuvor hatte eine Partie stattgefunden, die auch sehr lange ging. Sehr zu meinem Missfallen. Es war die Partie Japan gegen die USA. Und ich hatte das in der letzten Folge ja schon angekündigt. Das ist eine Partie von 2 Teams, die regelmäßig aufeinandertreffen, die sich ziemlich gut kennen und die schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf durchaus einer Ebene Fußball spielen können. Beziehungsweise, wenn es in den letzten 10 Jahren ein Team gab, was die USA immer wieder geärgert hat, dann war es definitiv Japan gewesen. Und das, finde ich, hat man in dieser Partie auch so ein bisschen gemerkt. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, mir hat die Spielweise von Japan dieses Mal überhaupt nicht gefallen. Die spielen sonst, finde ich, besseren Fußball. In dem Fall haben sie eine wahnsinnig hässliche Strategie angewendet, die, klar, jeder kennt sie, aber es ist halt nicht schön anzusehen. Die übliche Strategie, wir stellen uns komplett in unseren eigenen Strafraum, so weit wie möglich hinten rein und warten einfach auf den Konter. Das heißt also, da steht quasi komplett Japan im eigenen Viertel oder in der eigenen Hälfte zumindest, kommt kaum raus, wartet wirklich immer nur auf die eine Gelegenheit. Deswegen hatten sie so ein paar vereinzelte Chancen, aber es waren nur eine Handvoll Chancen, die irgendwie relevant waren. Der Rest war nicht wirklich viel. Die USA hatten mehrere ziemlich gute Chancen, aber sind oftmals auch nicht durchgekommen, haben da keine Ideen entwickeln können, wie sie dann jetzt durch eine so tiefstehende Mannschaft agieren können. Und es dauerte dann bis in die Verlängerung, bis in die 107. Minute. Da war es dann Trinity Rodman, die den Erlösungstreffer brachte. Und ja, die US-Girls mit 1-0 in Führung brachte. Man hatte während der Partie auch schon so ein bisschen gemerkt, dass sie da auch sehr frustriert ist, weil sie kaum Möglichkeiten bekam, da durchzukommen. Sie ist eine wirklich sehr interessante und gute Spielerin. Das, finde ich, hat sie in den letzten Wochen sehr, sehr gut bewiesen. Ähnlich natürlich auch wie Swanson und Smith, die da vorne wahnsinnig viel herumwirbeln und eine gute Performance in den letzten Spielen abgelegt hatten. Und ja, dadurch, dass sie mit 1-0 in Führung ging, danach hieß es dann nur noch verteidigen, beziehungsweise hatten sie noch die eine oder andere Chance, also sie haben sich nicht komplett hinten reingestellt wie Japan und haben dann am Ende den Sieg mitgebracht, sodass dann feststand, Deutschland trifft auf die USA im Viertelfinale. Und damit war auch klar, da ich ja eine Karte fürs Finale habe, dass ich eine von beiden Mannschaften sehen werde. Und ich hatte ja trotzdem eine Mannschaft, die ich lieber sehen will, nämlich die USA. Hast du denn die Partie zwischen Deutschland und den USA gesehen?
Ich habe tatsächlich, weil ich bis um kurz nach fünf gearbeitet hat und dann noch heimfahren musste, konnte ich erst so ab der zweiten Halbzeit einschalten. Was ich gesehen habe, war schon eher eine Dominanz von den Amerikanerinnen. Gut, Deutschland hatte natürlich auch ein paar Chancen, ein paar gute Offensivimpulse, aber primär waren die Amerikaner über weite Teile des Spiels erfolgreicher bzw. besser. Nicht so gut oder nicht arg besser als noch in der Gruppenphase, als man damals 4-1 verloren hat, aus Sicht der Deutschen. Aber immer noch klares Momentum auf Seiten der Amerikanerinnen. Aber halt, wie gesagt, nicht mehr so stark wie in der Gruppenphase.
Ich fand das, also man hat schon gemerkt, dass Deutschland Dinge anders gemacht hat, dass sie schon versucht haben, die Fehler, die sie in der Gruppenphase begangen hatten, auszubügeln. In meinen Augen war aber vor allem eine Spielerin, ne, zwei Spielerinnen, die der Grund, warum es auch in dem Spiel in die Verlängerung gehen musste. Das war Ann-Kathrin Berger und das war Martina Hering, die beide, fand ich, eine sehr, sehr starke Partie gemacht haben, während nach vorne hin aus deutscher Perspektive ehrlich gesagt nicht so richtig viel ging. Also sie hatten zwar auch ein paar Chancen, aber davon seien es drei oder vier maximal gewesen sein, die wirklich, wirklich gefährlicher waren. Aber die meisten anderen, das war nicht mal der Rede wert. Die USA hatten dagegen schon ein paar mehr Chancen, aber Ann-Kathrin Berger, fand ich, hat wieder sehr stark gehalten. Am Ende ist nur ein Tor gefallen. Die Torschützin war Sophia Smith. Und ich habe Unterschiedliches auch in den Kommentaren so in diesem Internet gelesen von deutschen Fans, die wo einige der Meinung sind, dass Ann-Kathrin Berger bei dem 1-0 irgendwie auch Mitschuld hatte. Ehrlich gesagt fand ich das jetzt nicht. Also die Verteidigung passt nicht richtig auf. Zwar ist eine Gegenspielerin mit dabei, aber trotzdem nicht stabil genug, dass man weiß, okay, das ist jetzt safe. Und Berger entscheidet sich dann halt in der Sekunde mit rauszukommen. Und Sophia Smith hat da ein gutes Auge, sieht dann in dem Moment die Lücke und macht da das Tor. Würde ich ihr da die Chance geben? Ehrlich gesagt würde ich sagen nein, weil vorher die Verteidigung sich da hat komplett abkochen lassen und da quasi in die Falle gelaufen ist. Sie hat in meiner Meinung eine sehr, sehr starke Partie gemacht. Und ja, ihr kann man da nicht die Chance geben. Wenn auch vorne gar keine Tore gemacht werden, dann ist halt auch klar, irgendwann endet diese Partie. Spätestens natürlich nach dem Elfmeterschießen. Was ich auch interessant fand, waren auch die Kommentare von deutschen Fans, die sich über die Schiedsrichterleistung beschwert haben. Was ich zum einen verstehen kann. Aber ich kann nicht die Argumentation der deutschen Fans verstehen, weil die Argumentation der deutschen Fans ist, dass die sich darüber aufregen, dass eine von den Amerikanerinnen im Laufe der letzten Minuten hätte ja unbedingt eine gelbe Karte kriegen müssen wegen Zeitspiel. Natürlich haben die Amerikanerinnen sich Zeit gelassen mit dem Einwerfen, mit dem Abstoß, mit Freistößen. Die Schiedsrichterin hat sie auch verbal schon einmal ermahnt. Allerdings muss man auch sagen, selbst wenn es ja jetzt an der Stelle eine gelbe Karte gegeben hätte, das hätte überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf irgendwas gehabt. Und das Zeitspiel war, also klar, war natürlich aus deutscher Perspektive ein bisschen nervig, aber jetzt auch nicht übertrieben. Da hat man, finde ich, schon andere Aktionen gesehen. Die Schiedsrichterleistung war tatsächlich trotzdem, fand ich, nicht besonders gut. Aber für beide Seiten. Also da sind auf beiden Seiten Szenen komplett falsch bewertet worden oder gar nicht gepfiffen worden. Fouls, falsche Abstöße. Also in einer Situation hätte Deutschland eine Ecke kriegen müssen. Das ist so nicht gesehen worden, sondern da gab es dann Abstoß. Auf der anderen Seite drüben für die Amerikanerin gab es deutliche Freistöße dann nicht aus sehr, sehr guter Perspektive. Also da gab es für beide Mannschaften einen Nachteil, sodass man, finde ich, nicht sagen kann, dass da jetzt eine Mannschaft bevorteiligt worden wäre. Aber wie gesagt, wegen das bisschen Zeitspiel da am Schluss in den letzten paar Minuten, wo man eh schon gesehen hatte, die deutschen Frauen waren platt, das hätte jetzt keinen neuen Input mehr gehabt. Bedeutet also, die US-Frauen stehen im Finale, ich werde sie am Samstag sehen, und ihre Gegnerinnen entschieden sich in der Partie Spanien gegen Brasilien. Hast du dir zufällig diese Partie angesehen?
Nein, tatsächlich nicht. Und ich meine, ein Land, in dem man... Warte, in Brasilien spricht man ja Portugiesisch. Ist natürlich jetzt gesagt, dass das Land, in dem man Spanisch spricht, weitergekommen ist. ich sag mal so, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Aber ich weiß tatsächlich gerade, schlechte Vorbereitung, tut mir leid, weiß gerade tatsächlich nicht mehr, wer gewonnen hat. Als ich geschaut habe, stand es 2-0 und ich meine, das war für Brasilien, aber...
Ja, und das war eine ganz, ganz wilde Partie. Das 1-0 war schon absurd. Die Torhüterin von Spanien, die aufgrund einer Verletzung eine Maske aufhatte, die hatte, einen ganz schlechten Moment. Sie wollte den Ball nach vorne schießen, traf dabei ihre eigene Mitspielerin und der Ball ging ins Tor. Richtig dumm gelaufen. Die Vermutung ist, dass eventuell die Maske ihr Sichtfeld behindert hat, sodass sie ihre eigene Mitspielerin gar nicht gesehen hat. Das könnte tatsächlich sein, weil sie in der zweiten Halbzeit die Maske dann nicht mehr aufhatte und man schon davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich ihre Sicht eingeschränkt war. Brasilien war tatsächlich recht schnell mit 2-0 in Führung. Ich glaube, zur Halbzeit, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, stand es sogar schon 3-0. Und also, was man in dieser Partie, zur Halbzeit stand es nur 2-0. Was man in dieser Partie aber gesehen hatte, war, dass Spanien komplett von der Rolle war. Die waren ja fuchsteufelswild, aber im chaotischen Sinne, nicht im aggressiven Sinne. Die Brasilianerinnen, die sind auf jeden Fall eine sehr bunte Truppe, vielleicht auch ein bisschen diva-lastig. Gerade ihre Torhüterin hat so die eine oder andere Show-Einlage gemacht, sich immer wieder gerne mal auch auf den Boden fallen lassen und dann gezeigt, dass sie eine Verletzung hätte, sich kurz behandeln lassen und ist dann trotzdem auf dem Feld geblieben. Das hat sie in den Spielen davor auch schon gemacht, ist aber echt nicht das Sympathischste. Und die Torhüterin von Brasilien hat es tatsächlich geschafft, nachdem zuvor die ganze Zeit die spanische Mannschaft ausgepfiffen worden war, dass irgendwann die Stimmung gekippt ist von den Zuschauern, gegen die Torhüterin von Brasilien, weil sie einfach immer wieder solche absurden Show-Einlagen gemacht hat, dass irgendwann auch die Zuschauer völlig genervt von ihr waren. Und man kann es ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, und was soll man dazu sagen? Ich fand Spanien unfassbar schwach. Also die Verteidigung existierte nahezu gar nicht. Die Torhüterin von Spanien hatte mal noch so ein paar ganz gute Aktionen. Aber ja, mit der Verteidigung vor dir kannst du auch nicht mehr so richtig viel retten. Die Torhüterin von Brasilien übrigens war eigentlich soweit ganz, ganz gut. Also hat ziemlich stabil gehalten. Allerdings hatte sie auch zwischenzeitlich so eine sehr unsichere Phase, was interessant war. Und dann hat man auch gemerkt bei der Verteidigung von Brasilien, dass sie dann in den Modus umgeschaltet haben, okay, der Ball darf jetzt gerade hier nicht mehr Richtung Tor gehen, sonst ist der Ball auf jeden Fall drin. Es war eine sehr chaotische Partie, da war nicht viel mit Taktik, hatte ich so den Eindruck. Das war jetzt fußballerisch auch nicht das Allerschönste, sondern wirklich nur noch wild. Und endete am Ende 4:2 für Brasilien. Der Sieg war für Brasilien zu keinem Zeitpunkt ehrlich gesagt gefährdet. Und Brasilien war da schon definitiv die bessere Mannschaft. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie sie gegen die USA spielen werden. Das war schon durchaus stark, was man da von Brasilien gesehen hat. Ich glaube aber, hätten sie an dem Tag einen anderen Gegner gehabt, dann wäre diese Partie eventuell auch anders ausgegangen. Mal sehen. Interessant ist vielleicht noch, dass die brasilianische Legende Marta, die ich glaube nach den Olympischen Spielen auch ihre Karriere beenden wird, dass die ja noch gesperrt war zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob sie im Finale wieder spielen darf, nachdem sie in der Gruppenphase mit einem hohen gestreckten Fuß eine Gegenspielerin getroffen hatte und dafür völlig zu Recht rot gesehen hatte. Und ja, ohne Marta hatten sie es ganz gut hinbekommen. Und die Partie wird deshalb schon ganz interessant, weil so einige der Spielerinnen aus dem brasilianischen Team in der NWSL spielen und man sich dementsprechend auch ganz gut kennt. Ich glaube also, dass das durchaus eine sehr interessante Partie werden wird. Und Spanien trifft dagegen dann jetzt auf Deutschland. Und in der Partie wird es dann darum gehen, welche von beiden Mannschaften da mit dem kühleren Kopf in die Begegnung gehen wird. Weil wenn Spanien so spielt, wie sie in ihrem letzten Spiel gespielt hatten, dann hat Deutschland da ziemlich gute Karten, finde ich. Hast du ansonsten noch etwas zum Olympischen Frauenfußballturnier?
Tatsächlich nicht, beziehungsweise beim Spiel Deutschland gegen die USA musste tatsächlich unter anderem Hegering ausgewechselt werden, was natürlich ein herber Dämpfer war für die deutsche Nationalmannschaft. Klar, am Ende hat man nicht nur deswegen, sage ich mal, verloren, sondern auch, weil die individuelle Klasse der USA vorhanden war. Aber ist halt natürlich ärgerlich. Gut, Deutschland spielt da um Platz 3 und Bronze gegen Spanien ebenfalls am Samstag. Dann hoffen wir da einfach mal, dass am Freitag, da hoffen wir da einfach mal, dass die USA Gold holt und Deutschland Bronze, wobei mir umgekehrt lieber wäre. Tatsächlich, ich meine, die USA kann gerne 28 im heimischen LA Gold holen.
Das können sie ja wieder machen. Vielleicht, bevor wir in die Pause gehen, gehen wir mal ganz kurz noch auf eine Person ein, nämlich auf Emma Hayes, die Trainerin der USA. Und Emma Hayes hat eine ganz interessante Statistik, denn sie ist ja erst ganz frisch zur Trainerin der USA. Na, ernannt worden wäre falsch, das weiß man schon seit November, aber sie ist es erst seit Mai. Das heißt, sie trainiert erst mit dem Team seit Mai. Und sie hat es jetzt geschafft, innerhalb von 10 Spielen mit der Mannschaft ins olympische Finale zu kommen, was eine sehr beeindruckende Leistung ist. Und bevor wir jetzt in die Pause gehen, machen wir es ein bisschen wie Emma Hayes. Die ist nämlich nach der Partie gegen Deutschland gefragt worden, ob sie lieber gegen Spanien im Finale spielen würde. Und ihre Antwort daraufhin war: Es interessiert mich nicht, wer der Gegner wird. Ich möchte einen Drink. Und damit verabschieden wir uns in die Pause. Bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sind immer noch in Frankreich unterwegs bei den Olympischen Spielen. Und anders als Mia Hamm und Megan Rapinoe saßen wir natürlich bei den US-Frauen noch nicht im Stadion mit und haben uns die Spiele angesehen. Das kommt noch. Allerdings können wir zumindest froh sein, dass wir uns das Spiel der Männer nicht im Stadion live ansehen mussten. Das war nämlich nicht so gut. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ich sag mal so, ich habe eine Prognose abgegeben und ich habe dann Anne geschrieben, leider schon nachdem die Folge draußen war, Abbruch, das können wir so nicht veröffentlichen, aber letzten Endes wurde es veröffentlicht. Ich stehe dazu, dass ich die USA eher vor Marokko sah. Habe aber natürlich auch gesagt, dass Marokko das Ding ja holen will. Und das hat man halt im Spiel gemerkt, dass Marokko Bock hat auf den Sieg und die USA halt nicht. Weil bei einem 4-0 spricht man halt nicht nur von einem Versehen, sondern von einer Klatsche.
Absolut. Das, mich hat es ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überrascht. Aber so ein deutliches Ergebnis tut dann schon auch weh. Das Ergebnis von 4-0 kommt daraus zustande, dass das erste Tor ein Elfmeter war. Das war, ich glaube, das war das Foul im Strafraum gewesen. Super dämliches Ding. Und der vierte Treffer war ebenfalls wieder ein Elfmeter aufgrund von Handspiel im Strafraum. Auch nicht besonders clever, aber das ist vielleicht auch zu ertragen gewesen. Die anderen beiden Tore waren tatsächlich ein sehr schlechtes Stellungsspiel, beziehungsweise von Marokko gut gemacht. Also ja, die USA haben an dem Tag kein wirkliches Blatt gesehen. Da steckte nicht viel Energie hinter, hatte ich so den Eindruck. Also sie wirkten nicht so, als wenn sie die Partie gewinnen wollen. Ansonsten, es war aber, fand ich, eine recht faire Partie, könnte man noch dazu sagen, die aber, wie gesagt, sehr stark zu Seiten von Marokko waren. Um das mal in Zahlen zu sagen, die USA hatten einen Torschuss, Marokko hatte 8, sind dementsprechend natürlich auch sehr effizient gewesen. Von 8 Torschüssen, 4 Treffer, ist schon ganz in Ordnung. Und verdient ausgeschieden. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Hast du sonst noch zu dieser Schande etwas zu sagen?
Schande ist es nicht, eine Niederlage, aber ich habe sonst nicht viel.
Die Männer sind übrigens immer noch in Frankreich, hatte ich gesehen. Also die haben zumindest jetzt vor kurzem, einzelne Spieler zumindest, haben noch Fotos von da gepostet. Vielleicht schauen sich das Finale der Frauen an.
Ja, das ist Macht der Gewohnheit. Wenn du einmal in Frankreich bist, gehst du halt erst wieder, wenn du in Paris warst.
Exakt so. Dann besprechen wir doch mal, es gab die Meldung zu einem Spieler, über den wir uns in diesem Podcast auch schon einige Male unterhalten haben. Und dieser Spieler war kurzzeitig ja auch in der Bundesliga gewesen. Ich überlege gerade, ob der jemals eine Partie hat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Über wen spreche ich denn?
Caden Clark.
Exakt. Zu Caden Clark gibt es neue Nachrichten. Wir erinnern uns, Caden Clark, recht junger Spieler, ist bei den Red Bulls, dort kam er aus der Akademie mit, kommt aber ursprünglich aus Minnesota, hatte da quasi sein Profidebüt und hat sich in seinem ersten Jahr auch ziemlich gut verkauft, also hatte schon die ersten Treffer und seine Partien waren da ganz ordentlich gewesen. Und so bereits nach wenigen Partien hatte er damals einen Vertrag von RB Leipzig bekommen, die da vielleicht auch ein bisschen voreilig gewesen waren, weil sie natürlich Potenzial gesehen haben und als Erste zugreifen wollten. Er sollte dann erstmal noch ein bisschen in New York bleiben, also die Saison zu Ende spielen. Und dann kam es, wie es kommen muss. Der hat sich dann irgendwie nicht so richtig entwickelt, so wie er sollte. Daddy Clark, also Caden Clarks Vater, war trotzdem ein großer Supporter von seinem Sohn, was ja auch völlig okay ist. Und der ist sehr aktiv immer gewesen auf Twitter und hatte auch Fans angegangen, wenn sie Caden Clark mal kritisiert haben. Und ja, Caden Clark kam dann nach Leipzig, hat da aber definitiv nie den Durchbruch gehabt, ist mehrfach zurück zu den Red Bulls ausgeliehen worden, beziehungsweise zwischenzeitlich auch nach Norwegen. Aber all das hat nicht so wirklich gefruchtet. Und so hatte man sich dann zu Beginn des Jahres zu einem Vertragsende entschieden. Und als freier Spieler konnte er dann zu Minnesota wechseln. Minnesota hat das sehr groß verkündet, hat sich sehr darüber gefreut. Er hat sich ja auch sehr darüber gefreut, was natürlich klar ist, weil die Familie aus Minnesota kommt und da offensichtlich auch noch lebt. Und ja, ein Riesending für ihn. Blöd jedoch, scheinbar hat es auch bei Minnesota nicht so richtig funktioniert, weil die haben ihn jetzt aus dem Kader gestrichen und er ist daraufhin, was heißt aus dem Kader gestrichen? Sie haben ihn getradet für ein bisschen Taschengeld, also nicht mehr wirklich viel. Und jetzt zieht er nach Montreal. Was sagst du dazu?
Vielleicht wird er hier glücklich oder erfolgreich. Und ich meine, wenn er schlecht spielt, ich weiß nicht, ob Daddy Clark Französisch kann, weil wenn, dann wird er nur Französisch kritisiert.
Ich fürchte, die Montreal-Fans sind sehr zweisprachig. Die würden das wohin kriegen. Er hat in dieser Saison stehen 23 MLS-Spiele zu Buche. Also ein bisschen ist er eingesetzt worden, aber ehrlich gesagt, mir ist er auch nie groß aufgefallen. Und dementsprechend hat Montreal dann jetzt die Reißleine gezogen, Montreal sage ich schon, Minnesota, und ihn dann nach Kanada geschickt. Wir behalten ihn mal im Auge, wie er sich so anstellt und wie seine restliche Saison aussehen wird. Gab es ansonsten noch einen Transfer? Ich glaube nicht, oder keine größeren relevanten Transfers?
Tatsächlich, ich weiß, ob den letzten Raten, Jannes Horn wechselt zum deutschen Vertreter aus der MLS, zu St. Louis City. Also wenn das tatsächlich so weitergeht, klar, die Regularien geben es nicht her, aber ich glaube, wenn es möglich wäre, dann wäre tatsächlich St. Louis ein reines deutschsprachiges Team. Was natürlich nicht schlimm ist, aber ich finde es interessant, die einkaufen irgendwie ein paar Rentner, die früher mal mit jemandem zusammengespielt haben und hoffen, dass es nur fruchtet. Und die anderen legen halt Wert auf deutsche Qualität. Aber es ist nur eine Leihgabe. Bis Ende des Jahres kommt vom Club. Wer hätte es gedacht? Ich meine, was anderes scoutet Pfannenstiel wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht in der Vergangenheit. Weil die haben ja gut, Jannes Horn, dann hatten die letzte Saison, diese Saison auch Eduard Löwen. Der war, glaube ich, auch beim Club oder hat eine Vergangenheit mit Nürnberg, wenn mich nicht alles täuscht. Marcel Hartl ist ja von St. Pauli, aber ist kölscher Jung. Und dann haben die noch Cedric Teuchert. Wer hätte es gedacht, über den Club ging es zum glorreichen S04, weil ich übrigens aktuell Tabellenführer ist in der zweiten Liga. Aber von Sachen.
Nach dem ersten Endes Spieltag.
Das schneiden wir raus. über Hannover ging es dann zu St. Louis. Also irgendwie ist Nürnberg so gefühlte Partnerschaft von St. Louis oder Partnerverein, so kann man es spaßeshalber sagen. Aber sonst gab es eigentlich keinen nennenswerten Transfers.
In der NWSL fällt mir ein, gab es auch einen interessanten Transfer, nämlich eine Person, über die wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen hatten, weil diese Person eine deutsche Person ist und schon in den USA kurzzeitig gespielt hatte, nämlich Almut Schuld, die jetzt wieder zurückwechselt. Sie hatte 22 bereits, oder 2 Jahre lang, hatte sie für Angel City FC gespielt, aber tatsächlich aktiv auch nur ein Spiel, glaube ich, betrieben, oder auf jeden Fall nicht so viele. War da, glaube ich, aber auch eher so für den Trainingseinsatz gedacht, beziehungsweise so als Trainerin. Und sie wechselte dann zurück zum HSV. Da hat sie aber auch nur ein paar Spiele bestritten, quasi eine Handvoll. Und jetzt geht es für sie zu Kansas City Current. Und mal sehen, wie sie da eingesetzt werden wird. Die NWSL-Teams scheinen sich da mit deutschen Torhüterinnen jetzt verstärken zu wollen. Ansonsten können wir uns ja mal eine Kuriosität aus dem Leagues Cup ansehen, der ja immer noch läuft. Immer noch, naja, nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz so spannend ist. Und da gab es allerdings eine Partie, die mal wieder bewahrheitet hat, dass mancher Tweet wirklich extrem schlecht altert. Und dabei handelt es sich um einen Tweet vom New York City FC, die schrieben, dass quasi Cincinnati, gegen die sie spielten, auswärts gegen Cincinnati, dass diese keine Chance hätten. Zu dem Zeitpunkt stand es 2-0 für den New York City FC. Und naja, also getwittert und 10 Minuten später mussten sie dann twittern, dass Cincinnati ein Tor gemacht hat. Kein Problem an sich. Steht ja schon 2-0. Oder es steht ja noch 2. Sie haben ja 2 Tore schon geschossen. Von daher, der Anschlusstreffer, kein Problem. Wie ging denn das Spiel weiter?
Also sagen wir es mal so. Es gibt ein paar Tweets, die schlecht gealtert sind. Ich meine, ja, aber das ging ja wirklich nach hinten los. Also, ich sag mal so, ich suche jetzt ein Beispiel. Okay, eine Eintagsfliege. Gehen wir davon aus, es ist wirklich nur ein Tag oder wenige Stunden und nicht mal die ist in der Zeit, in den letzten 10 Minuten so krass gealtert wie der Tweet von New York City FC. Weil an sich klar, Anschlusstreffer passiert, wenn du zurückschaltest, kurz vor Schluss, ist in Ordnung. Aber die haben nicht nur ein Tweet gepostet, nachdem sie meinten, ja hier, sie haben keine Chance, sondern es folgten noch 3 weitere, die allesamt nicht ganz so positiv waren für die Fans von New York City FC. Denn das Spiel endete nicht 2-2, auch nicht irgendwie 3-2 oder 1-2, sondern 4-2 für Cincinnati. Wir haben binnen 10 Minuten 4 Tore geschossen.
Ja. Das ist also aktuell sind die Teams noch in der Gruppenphase vom Leagues Cup. Für den New York City FC war das jetzt nicht so tragisch. Na, wobei, sie hatten ein Spiel unentschieden und ein Spiel haben sie jetzt verloren. Das Spiel, das sie unentschieden hatten, da hatten sie immerhin im Elfmeterschießen gegen Querétaro FC aus Mexiko gewonnen, sodass sie sozusagen 2 Punkte haben und dann in der Gruppenphase weiterkommen werden. Ansonsten, finde ich, gab es auch da wieder keine großen interessanten Spiele bzw. Ergebnisse. Das war so mit das Faszinierendste noch. Und ja, sobald der Leagues Cup dann in die K.O.-Phase geht, werden wir natürlich nochmal drüber sprechen. Aber ehrlich gesagt, er reißt mich jetzt gerade nicht ganz so vom Hocker. Die Fans sind auch nicht so richtig involviert, die meisten, habe ich so den Eindruck. Und mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen noch so entwickelt. Es gibt ansonsten auch in der NWSL einen Wettbewerb, der ist ähnlich aufgebaut. Auch dort spielen die amerikanischen Teams gegen mexikanische Teams. Und da befindet man sich schon in der weiteren Phase sozusagen. Nämlich, dass die nächste Partie, die anstehen wird, ist schon das Finale. Wie soll man es beschreiben? Im Finale oder Im Viertelfinale standen nur noch amerikanische Teams. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele mexikanische Teams. Das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Leagues Cup, wo man auch deutlich sieht, es gibt einfach viel, viel mehr amerikanische Teams als mexikanische Teams. Deswegen ist, finde ich, der Reiz da auch so ein bisschen uninteressanter, weil du wenig diese amerikanisch-mexikanischen Duelle hast. Und im Viertelfinale traf Gotham auf Angel City FC. Dort setzen sich die New Yorkerinnen mit 1-0 durch. Und in der anderen Partie war es Kansas City Current, die sich 2-0 gegen North Carolina Courage durchsetzten. Dementsprechend ist jetzt das Finale Gotham gegen Kansas City. Das wird schon am Samstag stattfinden. Aber nicht diesen Samstag, sondern im Oktober. Also haben wir ein bisschen Zeit bis dahin. Ja. Aber auch da, das ist so ein Wettbewerb, den man jetzt im Sommer nutzt. Das ist an sich ja auch okay, weil die interessantesten Spielerinnen sind natürlich auch alle mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das ist, finde ich, nochmal so ein bisschen anders als bei den Männern, wo ja eh nur die U23 spielt. Und dann nutzt man jetzt das Turnier halt so ein bisschen als Ablenkung, um trotzdem für die Fans ein bisschen was zu schaffen. Finde ich weniger nervig als den Leagues Cup, ehrlich gesagt. Hast du dazu noch was?
Nee, tatsächlich nicht.
Hast du ansonsten noch was?
Ich schaue mal gerade, was im Leagues Cup aufeinander trifft. Die Sounders treffen tatsächlich auf LA in der Runde der besten 32, aber sobald die Folge draußen ist, ist das Ergebnis auch schon klar. Wenn Seattle gewinnt, gut. Haben wir ein paar weitere Testspiele, wenn nicht, dann sind wir halt raus. Mir ist es egal.
Man kann ja eigentlich nur hoffen, dass sich niemand verletzt.
Das ist die Hauptsache. Also, ich habe gesehen, dass Pedro de la Vega nach einer halben Stunde raus musste gegen eine Katze, und das heißt, das Kaff in Mexiko. Ich habe aber nicht gesehen, ob er sich verletzt hat oder nicht tatsächlich. Da konnte ich nichts dazu sagen. Konnte nichts dazu finden. Weil er spielt ja nicht bei Inter Miami. Sonst wäre da direkt ein 10-seitiges Dokument veröffentlicht worden, wie lange ausfällt, welcher Muskel zerrt und welcher nicht und ja.
Was seine Familie dazu sagt und die Fans.
Ja, das auch. Da gäbe es eine extra Reportage dafür.
Bei Apple TV.
Ja.
Ach, ich spiele gegen LA Galaxy, okay. Ansonsten gehe ich gerade mal durch, da sind dann aber jetzt keine. Vielleicht Orlando gegen Cruz Azul könnte noch eine ganz interessante Partie vielleicht werden. Es sind sehr, sehr viele reine MLS-Partien dabei. Es gibt zwei mexikanische Begegnungen. Und ja, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wir werden dann darüber berichten, welche Teams weitergekommen sind. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein.
Ich habe nichts mehr. Ich schaue zwar, ob ich gerade irgendwas finde zu Pedro de la Vega, aber ich glaube nicht. Pedro.
Du kannst ihn kurz mal anrufen und dann in der nächsten Folge Bescheid geben. Bis dahin. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann natürlich mit dem Ergebnis aus dem Finale vom Olympischen Fußballturnier der Frauen. Und vom Leagues Cup, vielleicht gibt es bis dahin ein paar Transfers, denn das Transferfenster ist noch eine Woche geöffnet. Bis dahin wünschen wir euch schöne Sommertage und bis nächste Woche.
Ich wünsche euch auch eine gute Woche. Der hat irgendwas in den Bändern und Muskeln. Das sehe ich hier. Und eine Leistenverletzung. Er hat dieses auch nur 300 Minuten gespielt. Interessant. Ja, ich bin euch fürs Zuhören. Wünsche eine gute Woche. Trinkt viel bei dem Wetter und wir sehen uns. Bis dahin, bye bye.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.